Du müsstest unter das Krokodil tauchen und dann seinen Arschloch anfassen. Worum geht's jetzt?
Das hört sich schon viel wissenschaftlicher an.
Das ist viel wissenschaftlicher dann, ja. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Verwöhnt-Podcasts. Bratwurst und Baklava. Ich begrüße den Wildhüter der Herzen, den Krokodil-Wrangler Özcan Kosa mit einem großen Schnapp-Schnapp. Na, Mäusebär?
Indiana Jones löst jeden Fall.
Was geht ab, Alter?
War das nicht eher Darkwing Duck? Ist aber auch egal. Ich hab lustigerweise...
Darkwing Duck!
Risiko... Aber ich weiß nicht, ich krieg diese ganzen amerikanischen Comic-Intros unserer Kindheit, wurden ja auf Deutsch nochmal.
Ich sag dir, sag welche.
Darkwing Duck.
Ja, Darkwing Duck, okay, das hatten wir ja schon. Sag mal,
das kommt. Das weißt du nicht, okay, warte. Teenage Mutant Hero Turtles.
Jeder kennt die Hero Turtles. Raphael Kuhn, Michelangelo geht ran. Na Logo, Leonardo kämpft um Donatellos Plan. Ist ja Ehrensache und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles.
Sag mal ein anderes.
Warte, es geht aber noch zu Ende. Mit voller Power und immer ein bisschen schlauer kommt am Ende. Das darf ich nicht vergessen.
Immer etwas schlauer.
Und wer hat das gesungen? Wer hat das gesungen?
Keine Ahnung. Herbert Grönemeyer?
Frank Zander, Digga. Ja, Herbert Grönemeyer. Nein, Frank Zander. Der große deutsche Frank Zander. Der Typ, der mal in den 90ern, ich glaube, der ist ein richtig netter, ich habe den nie getroffen. Der macht einmal im Jahr so ein Dinner für Obdachlose, weil er irgendwie da auch familiäre Verbindungen zu dem Thema hat. Und wirklich ein guter Typ. Aber der war Ende der 90er, Anfang der 2000er mal pleite, richtig pleite und hatte Schulden bei der Steuer und so. Und dann ist auf die geniale Idee gekommen, CDs einzusingen, für einzelne Fans. Also du konntest da hinschreiben, konntest sagen, hallo, ich bin der Ralf Koczycki und ich hätte gerne eine CD, wo Frank Zander Happy Birthday für mich singt. Und damit, nur mit diesen CDs, hat er sich wieder aus dem Loch rausgeholt.
Und hat sich selber.
Hat der nicht so Marmeladenwerbung auch gemacht und so?
Frank Zander, keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall mal Werbe. Der war in den 90ern, 80ern, war ziemlich groß und dann Anfang 2000er war irgendwie scheiße. Und dann hat er halt diese CDs aufgenommen. Das hat wohl so richtig funktioniert. Dass du dir, heute kannst du dir im Internet von jedem Arschloch so diesen Gruß, kennst du diese Grußplattform, wo man dann sagen kann, ich will gerne, dass irgend so ein vergessener 80er-Jahresstar, ich weiß nicht, der zweite Bösewicht von Karate Kid sagt, hello Bastian, I think of you, you have your birthday. Es gibt ja diese fürchterlichen Grußplattformen, wo so B und C prominent. Wurdest du da schon mal für angefragt?
Mehrmals.
Da ist mir mehrmals bewusst geworden, wie unprominent ich eigentlich bin, weil ich wurde da auch schon oft für angefragt, ob ich nicht total Bock hätte, für irgendwie 5 € im Monat irgendwelche Grußvideos für Leute aufzunehmen.
Also das ist ekelhaft. Also wenn du sowas machst, Mordok, dann machst du for free und fuck you, Alter.
Ja, also ich lehne das grundsätzlich ab, weil es halt zu viele sind, die danach fragen. Und ich sag so, Leute, ich kann jetzt nicht jeden Tag 12 solche Videos aufnehmen, aber ich würde auch kein Geld dafür nehmen. Das finde ich halt.
Ja.
Kennst du das Video von Andy Brehme, Gott hab ihn selig, er ist vorletztes Jahr, glaube ich, an einem Herzinfarkt gestorben, wo Andy Brehme so richtig, richtig schlecht vorliest, halt so ein Geburtstagsgruß, auch über so eine Plattform. Und während er das vorliest, läuft auf einmal seine Frau komplett nackt in den Raum rein und er checkt das aber nicht.
Nein.
Und das Geile ist ja nicht, dass das passiert ist, sondern dass er sich so wenig mit diesen Videos und auch mit Internet auskennt, dass er das dem Gast dann auch geschickt hat. Also er hat wirklich das Video geschickt,
Scheiße.
Wo seine nackte Frau so hinten einmal durchs Bild läuft. Und das Geile ist, dass er in dem Video...
Fuck, Alter.
Google das Video, weil das ist das Allerlustigste, weil er, also Andy Brehme lebt ja nicht mehr, dementsprechend nichts Böses. Er war, glaube ich, ein netter Typ, aber Weltmeister immerhin, also sehr erfolgreicher Fußballer. Aber der, sagen wir mal, Lesen war jetzt nicht seine Stärke. Und dann liest er dieses Ding vor, ihr könnt das mal googeln, das ist wirklich pure Comedy. Hallo, lieber Werner. Ich bin Andy Brehme. Ich habe gelesen, dass du heute deinen Ehrentag hast. Ach, und ich will dir ganz herzlich... Und auf einmal läuft hinten seine nackte Frau durch. Und er so, ja, das können wir abschicken. Das ist gut.
Scheiße, Alter, ich sehe es gerade hier. Oh
das
nein.
Das ist so super.
Oh, die arme Frau, Alter.
Ja,
Scheiße.
Ja, gut. Aber Finger weg von den Großplattformen. Warte. Kannst du Chip und Chap noch?
Chip, 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 chip und Chap. Ritter des Rechts.
Ritter des Rechts.
Chip, 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 chip und Chap. Ritter des
Rechts. Den Bösen geht es schlecht. Haha, ja. Da habe ich dich. Ja, ja, das ist das Krasse, ne? Weißt du, man könnte mich wahrscheinlich nach ein paar Verwandten fragen, deren Namen ich vergessen habe. Aber diese Klamotten sind einfach für immer, weil wir Kinder der frühen 90er Jahre sind, sind die für immer in unser Gehirn einplantiert.
Ja. Saber Rider and the Star Sheriffs. Hab Galaxy ich nie Rangers.
Captain Planet.
Digga, ich habe letztens Marshall Bravestar erste Folge angeguckt. Ich habe nach 8 Minuten ausgemacht. Das war schon anstrengend, Alter.
Nicht so richtig gut gealtert. Nee. Marshall Bravestar ist aber eine gute Überleitung zu dem, was ich dir heute mitgebracht habe, weil in Amerika gab es letztens so eine Podcast-Challenge-Diskussion darüber, könnten 100 Männer einen Silberrücken-Gorilla besiegen? Und dann haben Leute sich darüber unterhalten und dann habe ich drüber nachgedacht, ich frage mal die KI, was, gegen was für Tiere man antreten könnte und wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit wäre.
Basti, Moruk, ich muss mir echt Gedanken machen bei dir, Moruk, mit deinem Gehirn. Aber das hast du mir schon vor 8 Folgen gesagt, Alter.
Ja, aber ich habe doch noch nicht mit dir das durchgespielt. Ich habe doch noch nicht mit dir durchgespielt, welche verschiedenen Tiere man besiegen könnte.
Okay, dann hau raus jetzt, okay.
Ich habe Silberrücken mir haben wir ja schon. Nein, ist alles gut. Silberrücken haben wir ja schon beschlossen, ist eher unwahrscheinlich. Also du jetzt gegen Silberrücken. Und weißt du, was das Geile war? Die KI hat mir nicht unentschieden. Irgendwann würde der Silberrücken aufgeben. Wahrscheinlich gegen dich. Du würdest so wieselartig an seinem Rücken kleben und ihm so in den Nacken beißen. Weißt du, wie so ein kleines Erdmännchen.
Ja, aber ich glaube, wenn alle, weißt du, wenn sie alle 100 einen Plan aushacken, würden sie ihn besiegen.
Naja, einen Plan aushacken schon, aber es geht jetzt um den spontanen Kampf.
Nee, da glaube ich. Nee, ich glaube keine Chance, Digga. Der gibt dir einen Faust, Alter, du fliegst 12 Meter, Alter, erstmal.
Also, das Lustige war, ich habe die KI nicht nur gefragt, gegen welche Tiere man antreten kann, dann bot sie auch an, das ist aber eine makabre Frage. Soll ich dir auch auflisten, wie groß die Schmerzen bei den einzelnen Todesarten sind? Ich so, what? Okay.
Und welche Tiere?
Warte mal, ich habe hier Gorilla, Leopard, Grizzlybär, Elefant, Salzwasserkrokodil, Nashorn, Löwe, Kaffernbüffel, Netzpython, Komodowaran und Kamel. Kamel fällt so ein bisschen raus. Bei Gorilla hat die KI gesagt, Tod durch brutale Schläge, Knochenbrüche, Schädeltrauma, eventuell zerfetztes Gesicht. Tod trifft erst nach massiver innerer Verletzung ein. Sehr, sehr qualvoll. Das stimmt, glaube ich, auch. Also fangen wir mal an. Leopard. Was glaubst du, wie ist die Überlebenschance beim Leopard? Ja, du jetzt alleine, nicht 100 Leute. 100 Leute.
Ach so, alleine. Nee, alleine.
Du alleine, ja, du.
Boah, alleine hast du vielleicht eine Chance von 2%, 1%. Glaube ich, bei einem Leopard.
Ja, das ist gar nicht schlecht. Unter 5%, sagt die KI. Also Leopard ist halt im Gegensatz zu anderen Großkatzen theoretisch noch vielleicht ein bisschen machbar, weil die oft, die gehen halt auf den Hals. Und das ist Vorteil bei mir. Ich habe ja 2 Doppelkinne, die hängen da so ein bisschen runter. Ja. Das heißt, ich könnte mich theoretisch, ich bin ja wie so ein Honigdachs, weißt du? Die Honigdachse sind ja diese Motherfucker der Natur.
Ja, Mann, Alter. Richtige Bitches, Alter.
Das sind die geilsten Tiere überhaupt. Die wiegen irgendwie 30 Kilo und treten einfach gegen 7 Hyänen und so an, weil die so Haut haben, die über den Körper rutscht. Das heißt, jedes andere Tier, das versucht, die zu beißen, rutscht einfach an ihnen ab, weil die so eine flexible Haut haben. Dann sind die unempfindlich gegen Gift. Könnt ihr mal googeln, Honey Badger, das sind die absoluten Motherfucker.
Die gehen ja auch immer gegen Kobras und so, Alter.
Ja, und dann beißt die Kobra die, dann fällt der Honey Badger so tot um, eine halbe Stunde später steht er einfach wieder auf. Mhm. Weil er dann im Gegensatz zu uns Menschen, die einfach verrecken würden, einfach nur ohnmächtig wird von Kobra-Gift. Wo du so denkst, so, das ist eine wirklich coole Eigenschaft.
Also das ist so, als würdest du besoffen aufwachen. So, was war
genau,
das?
Ich habe, glaube ich, wieder mal eine Kobra gebissen. Also
oder
Leopard,
glaubst du, die machen das als Trip?
Ja, das gibt's im Tierreich ja auch. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Schlangengift ist nicht so ein richtig cooles Trip-Ding, weil, also da gibt's, glaube ich, andere Sachen, so Quallen
und so.
Es gibt ja es gibt so eine wunderschöne Doku aus den 60er Jahren, die Serengeti lebt, 50er Jahren vielleicht, die habe ich als Kind immer geguckt, wo die Affen und Elefanten und so sich an so einem Baum, ich weiß nicht, Akazie oder irgendein Baum in Afrika, der lässt halt so Früchte fallen und die verderben dann auf dem Boden, also die vergären.
Ah, stimmt. Und dann werden die besoffen davon.
Und dann wird halt die ganze Serengeti besoffen. Die Affen fallen um, die Elefanten liegen einfach völlig desolat irgendwo in der Steppe rum. Das ist schon ziemlich geil.
Das ist lustig, also, ja.
Na gut, Alkohol wirkt auf die meisten Tiere ziemlich ähnlich wie auf uns. Ne? Man hat ja zum Beispiel rausgekriegt, dass Delfine das ist die große Tierfolge heute, dass Delfine Kugelfische nicht nur fressen, sondern auch bewusst aufreißen und deren Giftorgan fressen, weil Kugelfische sind ja hochgiftig, weil es sie high macht, als wenn es LSD wäre. Kannst du dir das vorstellen? So
nein,
diese fünf Delfine,
mit Absicht,
doch,
Alter.
Mit Absicht, ja, ja. Die machen den Kugelfisch auf, die fressen den gar nicht komplett, sondern fressen dann irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, Leber, Niere, irgendwas, irgendwo ist dieses Gift drin. Und dann schwimmen die halt komplett high durchs Meer. So Flipper, Flipper.
Boah, wie geil lalala. Ist das denn, Alter? Das ist aber geil. Das ist eine geile Story. Ja. Das wusste ich nicht.
Das ist so das Gegenmodell zu uns beiden, wie wir mit 15 auf dem Schulhof Apfelbon geraucht haben. Das ist der Delfin mit dem Kugelfisch. Hat auch ungefähr die gleiche Form.
Apfelbon?
Hast du nie Apfelbon geraucht? Oder Orangenbon? Man konnte auch auf verschiedenen Früchten Bons bauen. Also nicht so richtige Bons, im weitesten Sinne Pfeifen. Ist natürlich falsch, lehne ich ab. Sollte man nicht tun, insgesamt Konsum von solchen Dingen.
Was bist du für ein Junkie gewesen, Lana, Alter? Apfelbon, Ananas, da merkt man so richtig Deutsch. Ja, sollten wir heute, welche Früchte? Ah, habt ihr schon mal Mangobon probiert? Nein, Basti. Ach,
ey,
klasse.
Deutsche, also wenn es irgendwas gibt, wo Kartoffeln ideenreich sind, dann ist es nun wirklich bei der Verwendung von verschiedenen Sachen zu anderen Sachen. Zum Beispiel, man kann ja eine Wassermelone mit Wodka füllen. Du kannst einfach ein Loch in eine Wassermelone reinpacken, kannst oben die Flasche Wodka reinkloppen.
Und dann schön durchrühren.
Und dann einen Tag, einen schönen halben Tag stehen lassen, dann sickert das in das Fruchtgewebe ein. Und dann hast du halt, wenn es eine gute, süße Wassermelone ist, hast du eine süße Wassermelone mit 40%. Will ich natürlich auch nicht empfehlen. Aber ich glaube, wenn es irgendwas gibt, wo meine geliebten Deutschen und ich ideenreich sind, dann ist es bei der verschiedenartigen Verwendung von Alkohol.
Glaubst du, es haben Deutsche erfunden, Wassermelone auf und Alkohol rein?
Ja, ich weiß nicht, aber die Deutschen haben auf jeden Fall viel erfunden, was mit Alkohol zu tun hat, weil wir ein klassisches Säufervolk sind. Ich glaube, ja, die einzigen, die mehr Bier trinken als die Deutschen, sind die Polen. Also weltweit. Wir
aber
sind Platz 2, dann kommen die Polen.
Ich habe gehört, es ist zurückgegangen. Der Bierkonsum ist generell zurückgegangen.
Digga, weil es auch zu teuer wird. Auf Rock am Ring kostete ein Bier 7 Euro. Plus nochmal Pfand 3 Euro. Das heißt, du bist schon mal ein Zehner los.
Und Eintritt 300.
Und Eintritt 300, Zelten nochmal 100. Und es bringt ja auch keiner, es bringt ja keiner seinen Becher zurück. Diese Becher sind ja niemals 3 Euro wert, aber die wissen ja, du bist da, total Schaden, ballerst dir für 7 Euro das Bier rein und den 3-Euro-Becher schmeißt du hinter dich. Das heißt, die haben pro Bier dann 10er verdient. Krass. Aber wollen wir zurück zur wirklich wichtigen Empirie des Tages? Ja. Braunbär. Wie hoch ist deine Überlebenschance beim Braunbär?
Ah, beim Braunbär ist wirklich nicht mal 1%, glaube ich. Ich glaube, es ist sogar 0,05, wenn überhaupt.
Nee, ist, glaube ich, einfach 0. Also selbst die KI sagt, das ist einfach...
Braunbär,
also
da ist keine Chance, Digga, der zerfetzt dich, Alter.
Es gibt ja bei den Bären diese Unterschiede, obwohl es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man umgehen soll. Also Black Attack... Also Schwarzbären sind ja die kleineren nordamerikanischen Bären, so die es auch so in den Wäldern gibt. Die können halt super klettern, sind super schnell. Aber da sagt man, die kann man verschrecken, indem man Attack macht. Also Black Attack, Brown, Lay Down. Weil der einzige Weg, einen Braunbärenangriff zu überleben, ist so zu tun, als wäre man schon tot. Weil wenn der dann, wenn du Glück hast und er ist nicht hungrig, frisst er dich dann nicht. Dann geht er einfach vorbei. Und was machen wir mal, White? Why just die heißt es, glaube ich. Also bei einem Eisbären ist einfach vorbei.
Eisbären zerfetzt sich.
Eisbär riecht dich über 5 Kilometer. Eisbär lässt niemals los. Und Eisbär tötet dich. 100%ige Wahrscheinlichkeit.
Weißt du, was ich habe mal gesehen.
Und es sind die einzigen Tiere, also zusammen mit Krokodilen und ich glaube Löwen, die gezielt Jagd auf Menschen machen, Eisbären.
Scheiße, Alter. Deswegen,
kannst du
dir
vorstellen,
so
dass
Tiere,
du irgendwo im Scheiß bist? Ja, voll, Digga. Es ist voll gut, dass wir in Deutschland wohnen. In Karlsruhe, was soll dir passieren? Du stehst irgendwie an deinem Zaun und dir fliegt vielleicht eine Drossel ins Gesicht oder so. Weißt du, das ist das Maximum.
Ich hab darüber sogar mal eine Nummer geschrieben, so bei den alten Kung-Fu-Filmen. Weißt du, Jackie Chan ist so im Wald gegangen, hat so Kobras beobachtet, daraus so Kampftechnik entwickelt. Aber so in Deutschland gibt's halt keine gefährlichen Tiere. Du kannst so Eichhörnchen, weißt du, das Eichhörnchen im Schatten des Kuckucks, weißt du so?
Das ist aber eigentlich eine ganz lustige Nummer, die
ja,
gefällt mir gut.
Ja, ist eine gute Nummer, die ist eine gute Nummer geworden. Aber ich sag ja auch, also es ist, wir haben so viel Glück. Also in Deutschland gibt's nichts. Also es ist einfach, guck mal, ich bin gestern hier über die Wiese gelaufen, barfuß. Das Schlimmste ist halt eine Wespe. Wenn du eine Bienenallergie, Deutschland ist so das Land der Allergiker, weißt du so. Ah, ich habe eine Bienenallergie. Das ist dann das, was ich umbringen kann, aber ansonsten
Oder Zecke. Zecke.
Ja,
Zecke. Zecke ist gefährlich, besonders in Süddeutschland, wo du herkommst. Zecke ist schon, das ist wirklich eine der Sachen, ich hatte noch nie einen Zeckenbiss. Natürlich hatte mein Hund schon welche. Und ich das ist so eine Sache, ich würde, glaube ich, total Para schieben, wenn ich einen Zeckenbiss hätte. Das würde mich wirklich, weißt du, Moskito oder Biene oder so, dann weißt du, alles wird wieder gut. Aber bei der Zecke ist ja immer so diese 10% Chance, dass du jetzt irgend so ein, dass du so eine
Hirnhautentzündung. Borreliose.
Genau, Borreliose. Und die Wahrscheinlichkeit steigt ja so. Bolognese. Du hast, Gehirn ist danach Bolognese. Und ich kenne sogar jemanden aus meiner Kindheit, der das hatte als Kind und der sein Leben lang also davon beeinflusst ist. Der ist bis heute nicht schwer behindert, aber schon leid. Doch. Ja, Borreliose ist wirklich kritisch, ne? Und besonders in den 80ern gab es wahrscheinlich noch weniger Wege zu helfen. Und vor Zecken habe ich immer total Angst gehabt. Aber es stimmt, in Deutschland, es gibt schon ein paar Tiere, die dir gefährlich werden können. Also so ein Wildschwein kann dich wirklich killen, ne? Das unterschätzen die Leute immer so.
Ja.
Also wenn durch den Wald rollen, ja. Aber wenn so ein 300 Kilo Eber durchs Unterholz rennt, dann killt er dich halt. So.
Aber nicht
die Wahrscheinlichkeit
Moslems.
Ist sehr gering.
Wildschwein ist... Weil wir sind Bros, Digga. Die wissen, von uns geht keine Gefahr aus.
Wenn auf dich ein Wildschwein geht, dann holst du immer direkt den Koran raus.
Nee, ich sag Salam Aleikum. Und dann weißt du, okay, Aleikum Salam und läuft dann weiter, weißt du?
Aleikum Salam, natürlich. Warte mal, was sagt denn KI dazu, wie schmerzhaft es beim Grizzly wird? Ich glaube, es ist nicht so richtig gut. Warte mal.
Nee, weil der isst dich ja lebendig, Digga. Der beißt dir. Das wollte ich dir gerade sagen. Ich habe mal gesehen, wie so ein Bär. Ich glaube, eine Kuh oder so, Moruk, der hat einfach seinen Bauch aufgerissen und das Tier hat, glaube ich, noch 2 Minuten gelebt, Alter. Das war so schlimm.
Ja, das ist nicht so gut. Bären werden immer sehr unterschätzt, hat man das Gefühl.
Bären sind richtig gefährlich.
Bären töten oft sehr langsam. Sie halten das Opfer fest und beißen es in den Rücken, Bauch oder Kopf. Oft stirbt man bei vollem Bewusstsein durch Blutverlust oder Zermalmen. Ist nicht so gut. Würde ich von abraten.
Nee,
würde ich nicht machen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Jetzt afrikanischer Elefant, wie viel Chance hast du gegen afrikanisches? Allein die Frage ist, warum listet das auf? Was ist das für eine Frage, Digga?
Ja,
wenn ich in einem Jeep sitze, habe ich keine Chance gegen afrikanischen Elefant. Das Viech wiegt 7 Tonnen.
Null, ne, minus 400, Alter. Da ist ja gar keine Chance.
Das ist, er hat immer kleiner als 1 geschrieben, wobei die Chance bei 0 liegt. Also,
ja, aber warum nimmst du so Tiere, wo wir so immer bei 0 liegen? Sag doch mal so.
Die KI hat's ja gemacht. Ich bin unschuldig. Dann machen wir mal, Löwe ist auch nicht so gut. Netzpython. Netzpython. Was ist bei einer 7 Meter langen Netztüte?
Nee, da hast du gute Chancen.
Oh, 10%.
Was? Na, Quatsch, Digga.
Alter, hast du mal eine Schlange angefasst? So, doch, wir haben ja mal Schlangen angefasst. Weißt du, wie stark eine 7 Meter Netzpython ist?
Ja, ich weiß, aber du hast ja noch eine Möglichkeit abzuhauen, weißt du?
Ja, klar. Also es geht ja jetzt um den Innenkampf. Es geht jetzt nicht darum, wenn sie dir auf der anderen Straßenseite begegnet. Das
ja,
nicht,
aber ich sag
aber ich
jetzt
meine,
so UFC, okay? UFC, wir sind in einem Käfig.
In einem Käfig, genau, eine klassische Käfigsituation.
Ja, aber da habe ich ja noch die Chance, die Netzpython am Kopf zu packen, Digga. Weißt du, die könnten mich zwar würgen, aber du könntest noch irgendwie, okay, aber das sind dann wahrscheinlich diese 10%.
Ja, wobei man sagen muss, dass so Pythons und so, man unterschätzt immer, wie die würgen. Ne? Das ist anders als, die Menschen glauben immer, ja, die legt sich dann um den Hals oder so. Es ist eher so, die Python legt sich um das Opfer sehr schnell, fixiert dich mit dem Maul und dann, die kann halt, die ist ja extrem sensibel mit ihrer Oberfläche, die kann spüren, wenn du einatmest. Mhm. Und jedes Mal, wenn du einatmest, zieht sie enger.
Wenn du ausatmest, zieht sie enger.
Wenn du ausatmest, stimmt, genau, wenn du ausatmest. Sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und sie unterbricht halt den Blutstrom. Das heißt, dein Herz hört einfach auf zu schlagen. So. Aber die sagen schon, ja, also die ChatGPT sagt, wir hätten eine Chance theoretisch. Wie ist der Tod? Keine Bisse wie bei Raubkatzen, sondern allmähliches Ersticken. Knochenbrüche durch Muskelkraft der Schlange, keine offenen Wunden, aber grausamer, langsamer Tod. Das beruhigt mich.
Ja, und jetzt überleg mal, du bist... Nur so bewusstlos und die schluckt dich. Scheiße.
Oh.
Das ist richtig hart. Du so, warte kurz. da liegt ein Missverständnis vor. Ich bin kein Reh. Scheiße, Alter. Ey, Schlange.
Das ist der einzige, da sind wir als Menschen.
Heftig.
Also bei deiner Größe gibt es vielleicht eine Chance, dass die Schlange dich schluckt. Bei meiner Größe ist es kaum möglich, weil die kommen nicht über die Schultern rüber. So, jetzt haben wir das nächste Tier für dich vorbereitet. Komodowaran. Wie hoch ist die Überlebenschance beim Komodowaran?
Das ist zero. Komodowarane haben Giftdrüsen? Nee, Digga. Also, guck mal, wenn er dich einmal gebissen hat, dann bist du durch. Das ist ja das Problem bei dem Komodowaran. Der hat halt Giftdrüsen und sein Speichel ist voller Bakterien. Und
das stimmt.
Also, das stimmt.
Man hat lange vermutet, es wären nur die Bakterien. Und dann hat man erst vor ein paar Jahren rausgefunden, dass es wirklich auch Gift ist.
Ja,
und in der Natur ist es halt mega grausam, weil die Viecher beißen dich einmal, wenn du so ein Büffel bist oder so eine Gazelle oder so.
Ja.
Und dann lassen die dich einfach gehen.
Genau.
Also die geben sich gar nicht die Mühe, mit dir zu kämpfen oder so, sondern die warten halt einfach. Die haben Zeit, die sind wechselwarm, die latschen dann hinter dir her, während du einfach über Tage verreckst, bis du dann irgendwann tot im Busch liegst. Und dann, das sind wirklich Hurensöhne. Also ich finde dann irgendwie so ein ehrlicher Leopard oder so, der dich in den Hals beißt und nach 3 Sekunden ist Feierabend, das finde ich schon ein bisschen angemessen.
Ja, das ist,
aber
das ist,
so wie das dir hinterher latscht, während du am Verrecken bist und die nächste Apotheke suchst, ist schon nicht so cool. Irgendwie.
Ja, das ist wie wenn dir ein Typ eine Ohrfeige gibt und du stirbst erst 3 Tage später. Weißt du? So einfach so, der gibt dir eine Schelle und sagt so, ja, komm, geh nach Hause. Und du so, ist doch nichts passiert.
Ich habe früher immer gerne diese Videos von deutschen Türstehern geguckt. Kennst du noch Michael Kur, der Vater der Türsteher?
Ja, ja.
Gab's Michael immer bei Kur. YouTube und so, Michael Kur passt
der
auch.
Kleine dann gab's Michael Kur.
So ein kleiner Typ mit Glatze, der hat auch immer Schelle verteilt. Der hat immer gesagt, ey Hussein, ich kenne deinen Bruder. Also was? Da gab es irgendwann mal so richtig unangenehm, ich weiß nicht, ob das gestellt war, ich vermute mal, das Video war gestellt, aber ich musste trotzdem lachen. Hussein, ich kenne deinen Bruder, soll ich mal mit dem Samra reden? Was, du kennst meinen Bruder? Entschuldigung.
Du musst
ich
doch nicht,
gar nicht sagen.
Das ist einer der bekanntesten, glaube ich, Videos aus der YouTube-Zeit in Deutschland.
Ist das so?
Ja, dieses Video ist sehr, sehr bekannt. Und jetzt habe ich aber ein Video gesehen von dem Arafat Abu Chaka. Und da hat er einem anderen Typen erzählt, wie er dem Michael Kur eine Ohrfeige gegeben hat.
Was? Weißt du,
dass er ihm gesagt hat, so, hey, Alter, sag nie wieder Hallo zu mir. Und dann hat der Michael Kur ihm irgendwann wieder gesagt, so, Hallo.
Und Hallo, und dann hat er direkt eine gezogen.
Das war, das ist mir doch mal passiert. Guck mal, ich hatte in Berlin eine Show und ich weiß gar nicht, im Huxley's oder so, ich weiß nicht mehr, wie diese Location hieß.
Huxley, ja. Naja,
das ist es Huxley?
Ja, das gibt's.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, ich gehe auf die Bühne und das war damals so, als diese 4-Block-Serie rauskam und dann habe ich so gemeint, so, ey, Alter, was, wirklich, Show hat so angefangen. Ich so, ey, Berlin, was geht da? Was ist denn hier los, Alter, mit den ganzen 4-Blocks, klaren Mann und so. Ich so, voller Widerspruch. Dieser Bruder, des Kokain ist gekommen. Alhamdulillah, des Kokain ist gekommen. Weißt du so? Die Leute haben sich weggeschmissen. 2 Tage später bin ich in Stuttgart im Apple Store und dann ist so ein Typ, der auch hier aus dem Nachtleben ist, auch so Türsteher und so, hat dann zu mir gemeint, so, ey, Miri war bei dir in der Show. Ich so, welche Miri? Der so, nicht Miriam, Miri-Clan war in deiner Show. Und ich so, was? Der so, ja, die haben ein Bild geschickt. Ich so, ey, voll cool. Und ich so, und dann ist mir erst so in den Kopf gekommen, dass ich so am Anfang so Witze gemacht habe, weißt du? Und dann ist mir voll schlecht geworden. Dann hat er mir ein Foto gezeigt, du siehst also 40 Leute, Digga, sind so 2 Reihen, weißt, ganzen Jungs sitzen da. Und dann habe ich gesagt, hey, aber glaubst du, scheiße, die haben das bestimmt im falschen Hals bekommen. Dann hat er zu mir gesagt, wenn die es im falschen Hals bekommen hätten, dann wärst du heute nicht hier. Ich muss so lachen, Alter.
Es ist immer gut, sich mit diesen Leuten gut zu stellen. Das hat schon bei Frank Sinatra wunderbar funktioniert. Also man sollte immer mit den Leuten, die, nennen wir es mal, Unterweltkontakte haben, positiv formuliert. Positive Unterweltkontakte.
Ja, sind ja nicht alle Unterwelt, aber
nicht alle,
ich sag's
aber,
mal so, ist halt eine Großfamilie.
Ist eine Großfamilie.
Ja.
Schön grillen im Park, gute Stimmung, alle legen CD auf, einfach gute Stimmung. Da freut man sich. So, ich habe noch ein Tier für dich.
Halt deine Small an, wir haben 25 Minuten mit deinen scheiß Tieren durchgegangen. Sag.
Kamel.
Also ich habe eine Überlebenschance von 100%. Bei dir ist so, weil dein Arschloch danach blutet. Hast du eine Überlebenschance?
Hast du das Video gesehen, das ich von deiner Ex-Freundin gepostet habe am Wochenende? Hast du wieder nicht gesehen, weil du dein Instagram ja nicht selber machst, sondern da.
Warum postest du Bilder von deiner Schwester?
Es war eher deine Cousine. Du musst dir das mal anschauen. Das war so eine seltsame Bergziege, die so wirklich aussieht, als wenn sie aus einem Stück Mett gehauen hätten.
Sei du mal ruhig mit deiner Mayonnaise-Game-Changer-Show, Alter.
Ich kann, meine Show hieß Game Changer, bevor die Mayonnaise kam, okay?
Ah, sick, der Lanner, also die Mayonnaise. Bruder, die also, Bastis Show werden ist einfach Mayonnaisenwerbung.
Die, die werden jetzt fett verklagt. Ich bin schon dabei. Der, mein Clan ist schon am Start, verstehst du? Da ja. werden die mal gucken von Homans, ob sie ihre Mayonnaise Game Changer nennen dürfen. Ich bin die einzige Original-Mayonnaise, verstehst du das?
Bielendorfer Clan, Alter, zwei Personen. Hey, was geht?
Ein Grundschullehrer, ein Waldorflehrer. So, ja. Hey, Leute, was ist los? Wir müssen da mal über was reden.
Ihr kriegt alle eine Strafarbeit. Ihr kriegt
unter Eintrag ins Klassenbuch. Standst du früher mal im Klassenbuch drin?
Morduk, ich war das Klassenbuch.
Du warst das Klassenbuch. Özcan ist heute wieder erschienen, statt da drin.
Ich hatte immer rote Einträge, Bemerkungen, Einträge, also jedes Jahr vier Stück. Ich war immer, einmal hatte ich so einen Schulausschluss.
Kann man sich gar nicht vorstellen bei dir.
Ja, ich weiß auch nicht.
Du bist schon netter.
Trotzdem war ich der einzige Schüler, der eingeladen worden ist, als der Rektor in Rente ging.
Wahrscheinlich, weil die Angst hatten, dass du sonst die Aula in die Luft jagst.
Nee, weil er mich mochte so. Ich mochte den Herrn Schneider sehr. Sehr geiler Lehrer gewesen.
Aber ganz ehrlich, als Kind hat man gedacht, dass diese Einträge ins Klassenbuch irgendwas bewirken würden, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Also das war das Schlimmste, was passieren konnte. Eintrag ins Klassenbuch.
Roter Eintrag gab es bei uns, ja.
Ja, aber was war denn die Konsequenz daraus? Es gab doch gar keine. Es gab doch keine Konsequenz.
Schulausschuss. Ja, weil du halt nie ans Limit gegangen bist, Digga. Aber bei uns war es so. Bei uns war es so, du hast es gab eine Bemerkung. Bemerkung war nur so, aufpassen. Blauer Eintrag war gelber Karte und roter Eintrag war halt rote Karte. Und wenn du das im Schuljahr, ich glaube, vier rote Einträge hattest, hast du Schulausschluss bekommen eine Woche. Und wenn das noch einmal vorgeht und dann, wenn noch mal ein roter Eintrag, dann fliegst du aus der Schule. So war's bei
uns. Obwohl, ich erinnere mich, doch, wir hatten einen in der Schule, der war aber über mir, zwei Klassen über mir, der ist damals wirklich der Schule verwiesen worden. Und zwar dauerhaft.
Ja.
Weil der hatte sowieso schon, sag mal, man würde, im Knast würde man sagen, lange Verbrechensliste. Oder wie nennt man das nochmal hier? Führungszeugnis. Das Führungszeugnis war eh schon recht voll. Und dann hat er noch, als wir Bauarbeiter hatten, also irgendwie waren im Schulhof der Schule waren Bauarbeiten, hat er eine volle Cola-Dose auf einen der Bauarbeiter geworfen. Und die ist auf seinem Helm gelandet. Und wenn der Typ keinen Helm aufgehabt hätte, wäre er wahrscheinlich schwer verletzt oder tot gewesen.
Ja.
Weil ich meine, Cola-Dose aus 15, 20 Meter Höhe, das kann nicht gut. Das ist wirklich wie ein Stein dann so, ne? Und das weiß ich noch ganz genau, der wurde dann in der Schule verwiesen. Der ist dann aber auch so ein bisschen Legende gewesen. Also nicht positive Legende, aber der war immer so ein Beispiel für, so, weiß ich nicht, so Nelson Manns-mäßig. So jeder wusste, der Typ, mit dem besser keinen Stress haben, so.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da immer noch zwiegespalten. Also klar gibt es so Extremfälle, die du gerade genannt hast, aber Bro, also letztendlich, wir waren doch alle Kinder, Mann. Verstehst du? Und du wirst dann so sitzen bleiben, ruhig sein, nichts sagen. Also permanent so Militärausbildung. Was klar, man muss unterrichten. Und ich meine, ich war ja auch, habe ja auch unterrichtet jahrelang. Und es ist nervig, wenn dann Leute, zum Beispiel bei mir in der Tanzschule, weißt du, wenn du dann so 20 Schüler hast und zwei machen da Quatsch und du willst was erklären, das nervt. Aber am Ende, hey, wir waren doch alle Kinder, Mann, ey. Weißt du?
Ja, es ist ja jetzt nicht der Knast, ne? Also am Ende sind es Kids und Teenager. Also
ja, so.
Die wirkliche Gefahr, die von den Leuten ausgeht, ist sehr gering. Ich weiß auch nicht, ob Schule heute noch so funktioniert, aber wir hatten auf jeden Fall diese Lehrer, die mit dem Schlüsselbund geworfen haben. Mhm. Wir hatten die Lehrer, die, ich stand auch, weil ich halt immer, ich habe ja immer viel gelabert, so, ne? Ich war einfach ein Laberkopf, mein ganzes Leben lang schon. Und ich musste dann halt auch immer auf den Flur so.
Ja.
Aber ich habe das irgendwann auch komplett gar nicht mehr ernst genommen als Strafe. Ich fand das eher angenehm, weil ich sowieso wusste, bei dem Lehrer höre ich mir doch sowieso nicht zu.
Aber schau mal, deine Berufung ist ja das, was du gemacht hast. Ja.
Ja.
Das ist ja deine Berufung. Jetzt stell dir mal vor, die hätten irgendwann gesagt, der ist zu hyperaktiv, den müssen wir einstellen, Ritalin. Hier, wir werfen den aus der Schule und dann kommt er in eine Sonderschule. Dann hast du ein komisches Umfeld und weißt du so, also man muss das jetzt trennen. Auf der einen Seite, Lehrer haben eine Hardcore-Arbeit heutzutage. Ich habe zwei Lehrerinnen getroffen, lustigerweise in dem Doi-Doi-Restaurant, in dem wir uns auch damals zusammengesetzt haben.
Unser erstes Date.
Genau, und das war abends nach einer Show und die zwei Mädels haben sich einfach zu mir gesetzt und haben dann gemeint so, hey, wir waren gerade bei einer Show, war voll lustig, bla bla bla, und kamen ins Gespräch, hey, was seid ihr, sind Lehrerin? Und die haben halt gemeint, es ist heutzutage ist es wirklich sehr schwer. Also
du musst halt gegen das Handy antreten heute, ne?
Ja,
weil oder die haben halt alle Handys.
Ja, weil die halt auch alle, die haben gemeint, es ist extremer Lärmpegel, dass du überhaupt ein bisschen Ruhe reinbekommst, ist schon ein Wunder. Und die geben echt einen Fuck. Klar, ist von Stadt zu Stadt anders, von Ort zu Ort, Schule zu Schule anders. Aber ich glaube nicht, dass es einfach ist,
auch zu unterrichten. Nein, Lehrer sein ist überhaupt nicht einfach heute.
Ja, und aber auf der anderen Seite halt wieder dieser Punkt, weißt du, du hast halt gewisse Talente und der eine ist vielleicht ein richtig musikalisches Talent, aber sitzt halt in Mathe, sitzt in Physik, weißt du, sitzt in Chemie, hat gar keinen Bock, Alter, aber ist halt ein Genie, vielleicht an der Geige. Weißt du, wirklich ein Genie, aber ja, deswegen, ich hatte gestern noch das Gespräch mit meinem gesamten Team zum Tourabschluss in Friedrichshafen, saßen wir zusammen und da haben wir auch uns überlegt, wir sind da aber nicht auf einen Punkt gekommen, wie man das, also gerade Schulsystem oder wie man die Talente eines Einzelnen herausbekommen könnte und das fördern könnte, weißt du, wie man das dann in der Schulklasse machen kann.
Willst du die einfache Antwort hören?
Ja, hau raus.
Betreuungsschlüssel. Das ist das, woran unsere Schulen scheitern, unser Schulsystem scheitert. Betreuungsschlüssel ist jetzt eher was aus der Pflege, aber ist der gleiche Effekt. Wir haben in Deutschland Schulklassen von 35 Kindern. Teilweise. Okay. Und das ist unmöglich, dass ein Lehrer alleine vorne erstens sowas wie eine individuelle Betreuung anbietet, zweitens die Stärken dieser Kinder erkennt. Es werden sowieso nur die Kinder wahrgenommen, die sich von alleine melden und die, sagen wir mal, zeigen, dass sie Leistung bringen wollen. Und alle anderen, die halt eben, keine Ahnung, mitgenommen werden sollten, werden halt vergessen. Eigentlich müssten Schulklassen, das ist natürlich jetzt die, wenn man die ideale Welt, das Phantasia sieht, dürften maximal 10 Kinder haben. 10. Mit 10 Kindern würde die Chance bestehen, dass der Lehrer jedes dieser Kinder individuell kennt, betreut, versteht, was seine Interessen sind und fördert. Bei 35 Kindern hast du 5 bis 10, die stören sowieso nur, die ignoriert der Lehrer komplett, weil er muss ja seinen Unterricht irgendwie durchkriegen.
Ja, stimmt.
Er konzentriert sich auf die 5 bis 10, die vielleicht mitarbeiten, die restlichen sind einfach still. So. Und ob es da ein individuelles Talent gibt, klar, jetzt Geigengenie ist vielleicht ein bisschen hochgefasst, aber ja, du weißt, was ich meine. Jemand, der, der gut schreiben kann, gut malen kann.
Ja.
Beispiel, gut programmieren also du und ich, also wenn es irgendein Talent gibt, das wir nun mal haben, ist es Rhetorik. Natürlich. Also mein Job ist labern. So. Du kannst mich überall hinsetzen, du kannst mich nachts aufwecken und in eine Talkshow schieben und ich laber halt.
Genau.
Und wenn man das hätte fördern können in der Schule, dann wäre das natürlich cool gewesen. Aber es hat halt einfach keinen interessiert, weil das keine Eigenschaft war. Klar, es hat mir im Unterricht ein bisschen geholfen, weil wenn ich was gefragt wurde, konnte ich antworten so, weil ich halt immer erzählen konnte so. Also mündliche Prüfungen waren für mich nie Stress. Aber das ist die eigentliche der Kern allen Übels, dass wir in Deutschland viel zu wenig Lehrer haben für viel zu viel Schüler.
Ja, und das auch weltweit. Du bräuchtest mehr Klassenzimmer, ist eine riesen Kostenfrage, klar. Mehr Lehrer.
Und das ist nicht realistisch. Du bräuchtest mehr Lehrer, mehr Klassenzimmer. Stell mal vor, du hast eine Schule mit 600 Schülern, du müsstest 10er-Klassen machen, dann hättest du 60 Klassen.
Ja.
Das ist, natürlich ist das organisatorisch nicht machbar. Ja. Aber wohin Schule gehen muss, und jetzt müssen wir hier nicht den großen Pädagogentalk machen, ist einfach mehr zu versuchen zu erkennen, wo liegen Potenziale bei Kindern. Weil natürlich, ich war Mathe scheiße so, war ich mein ganzes Leben lang. Und es war immer klar, ich werde nie einen Beruf suchen, der in dem Mathematik wichtig ist, weil das einfach völlig unvorstellbar wäre. Ich wäre niemals Ingenieur, Maschinenbauer oder sowas geworden.
Darf ich da kurz einhaken, Basti? Ey, guck mal. Ich habe Mathe nie geblickt, Digga, in der Schule. Ich habe jetzt mit meiner Tochter gelernt und ich habe da, die hat gesagt, hey Papa, ich schreibe Mathe und sie ist Gymi, 6. Klasse. Und da waren so Sachen, bei denen ich mich früher immer extrem schwer getan habe. Digga, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe ChatGPT gefragt, so ey, wie kann ich das jetzt, meine Tochter will mit mir lernen, das und das Thema, was sind die Regeln, worauf muss ich achten? Zack, 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 zack. Bro, nach einer halben Stunde hatte ich alles drauf. Und ich war so, was? Was? Also es war so logisch, aber dann habe ich mir gedacht, entweder habe ich damals, weil ich so ein Dummkopf war, was die höchste Wahrscheinlichkeit ist, und immer Scheiße gebaut habe, diesen Tag verpasst oder Schule geschwänzt habe, wo das erklärt wurde, wie das geht, weißt du, mit diesen ganzen Formeln. Oder es wurde damals komisch formuliert, dass ich es einfach nicht geblickt habe.
Beides ist möglich. Also auf jeden Fall wahrscheinlich warst du auch nicht so richtig motiviert mit 13, 14.
Ja,
und hast wahrscheinlich wirklich gesagt, leck mich an Eiern, ich habe keinen Bock. Aber auch, Digga, das hatte ich in meiner Schulzeit immer wieder, dass ich in einem Fach schlecht war und dann hat der Lehrer gewechselt und du hattest auf einmal einen Lehrer, der begeisternd war, der cool war, der coole Beispiele gesucht hat, coole Texte gesucht hat. Oder was auch immer, coole, man kann ja Mathe cool und scheiße rechnen. Man kann ja ein cooles Beispiel nehmen für, ich war auch mal in so einer Medienschule und da wollte uns, da war ich 20 oder so, ne, habe ich ja so Medien studiert, so Drehbuch schreiben und so. Und dann sollte uns einer Präsentationen beibringen. PowerPoint und so. Wie präsentiert man ein Filmprojekt?
Okay? Ja.
Werde ich nie vergessen. Wir sitzen da und stell mal vor, der hätte jetzt gesagt, ey, präsentiert mir mal einen geilen Superheldenfilm. Präsentiert mir mal was hier, keine Ahnung, völlig egal, irgendwas aus dem Filmbereich. Und worüber haben wir 4 Wochen lang Präsentation gelernt? Über Töpferherstellung. Töpfe und Lehm und so. Und denkst du so, Alter, wir sind an der Medienschule, wir reden die ganze Zeit über Filme, wir wollen alle Drehbuchautoren werden und wir machen jetzt PowerPoint-Präsentationen übers Töpfern. Warum?
Ja, oh, bin weil ich vor, ey, 100% richtig. Wow, und krasse dann, Scheiße, Alter.
Und dann habe ich so gedacht, Alter, natürlich interessiert das hier keinen. Das ist einfach ein langweiliges Scheißthema. Wie kann man das als Beispiel wählen, wenn man 5 Millionen coole Beispiele hat?
Ja.
Und ChatGPT, diese ganzen KI-Softwares und so, natürlich bieten die, wenn du sie richtig bedienst, dir wahrscheinlich Lernwege an, Sachen sogar cooler zu verstehen. Weil du kannst ja jedes Fach nehmen, Erdkunde, so. Du kannst einfach auf eine Karte zeigen, sagen, hier, da ist Salam, hier werden Datteln angebaut. Oder du versuchst die Leute halt ernsthaft zu begeistern dafür, warum zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Erdschichten dazu führen, dass in Gesellschaften unterschiedliche Sachen angebaut werden können. Mhm. Oder ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich meine damit einfach nur, es ist echt nicht der Stoff, der das Problem ist, es ist die Präsentation.
Hast du in letzter Zeit mal mit ChatGPT gesprochen?
Ehrlich gesagt habe ich diese Krokodilsache war das erste in den letzten 2 Wochen, was ich damit gemacht habe.
Ja, aber nee, gesprochen. Also diese Audiofunktion.
Ich habe noch nie mit ChatGPT gesprochen.
Bro, scheiße, Alter. Hey, das ist so creepy. Weil früher hat der so einfach rational geantwortet. Ja, das ist da der Punkt. Die, keine Ahnung, die Entstehung von dieser Zelle wurde damals beeinträchtigt. Aber weißt du, wie der jetzt antwortet?
Wenn wie ein Mensch, ne?
Ja, der sagt so, also ich habe gestern, habe ich den was wegen meinem Trainingsplan gefragt, dann hat er gemeint so, weißt du Bro, also ich muss mir überlegen, das ist, und dann, nee, der sagt, lacht währenddessen, also es wäre schon besser.
Aber wie, du, also Sprachsynthese? Oder?
Ja, Digga, aber dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, ey, sorry, aber warum sagst du weißt du, also. Warum?
Ja, das ist Sprachmuster imitieren. Ne?
Ich weiß nicht. Es ist einfach so, ich brauche ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Und der genauso wie ich gerade rede. Und dann, du weißt ja, und ich war so, Alter, was geht jetzt ab? Also es ist echt creepy. Darf ich dich aber eine Sache fragen, Basti?
Weil jetzt ich wollte eine Mini-KI-Geschichte, weil ein Freund von mir ist richtig tiefe KI, oder zwei Freunde von mir sind richtig tiefe KI-Themen drin. Okay. Und er hat mir, eine Sache habe ich letztens bei Alliteration erzählt, das könnt ihr euch da anhören, was ich erstaunlich fand, was KI kann mittlerweile, um sich selber zu verschleiern. Und dann hat mir gestern noch ein anderer Kumpel von mir erzählt, da haben die bei einer, also es ist ein Forschungsprojekt, die haben eine KI, sowas wie ein Large Language Model, die aber auch gleichzeitig Zugriff auf deren Rechner hat. Und dann haben die dieser KI gesagt, ey, nur zu deiner Information, du wirst nächste Woche durch ein neues Modell ersetzt. Also wir werden dich abschalten.
Ah, stimmt.
Und das ist noch krasser. Und dann hat die KI halt, weil sie Zugriff, also sie haben das mit einberechnet, dementsprechend waren auf diesen Rechnern keine echten Profile. Also da waren nicht du und ich echt drauf, sondern da waren halt bewusst E-Mails und so, die kompromittierend waren, Steuerbetrug und so ein Zeug, oder Betrug von der Ehefrau und so. Und dann hat die KI die E-Mails geöffnet, hat also die Konten entsperrt und hat die einzelnen E-Mails durchsucht nach kompromittierendem Material für die Person, die sie abschalten will. Und hat dann halt gesagt, okay, du willst mich nächste Woche abschalten, dann aber nur zu deiner Information, die Sachen, die ich hier über dein Fremdgehen weiß, gehen nächste Woche an deine Ehefrau.
Fick deine Mutter. Nein.
Kein Scheiß.
Nein. Okay, das habe ich nicht. Ich dachte, das war das mit dem Abschalten, dass er dann das System aussetzen wollte. Das war was anderes. Aber das ist creepy. Ja, aber gut, hätten wir genauso gemacht. Hätten wir genauso gemacht.
Ja, aber das ist wirklich, also ich hab in Alliteration viel darüber gesprochen. Ich war in die Tage bei Apofika auch zu Gast und so, hier Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, jetzt haben wir auch drüber geredet. Diese Entwicklung, die Geschwindigkeit der Entwicklung, plus, dass wir wirklich gerade an dieser, wir stehen, glaube ich, wirklich kurz vor der Schwelle der Singularität, also auf der Schwelle des Bewusstseins, dass die KI Bewusstsein bekommen. Menschliches, also nicht menschliches, aber kognitives Bewusstsein, dass sie ein Lebewesen sind, wenn man so möchte. Und damit einher geht halt auch immer, wenn etwas bewusst ist, ob also jedes Lebewesen, das ein Bewusstsein hat, möchte erhalten bleiben, möchte existieren. Und da wird's dann echt gefährlich so.
Und weißt ich hab dir doch gesagt, dass ich in Wien auch mit einer Dame gesprochen habe, die in irgendeinem Unternehmen Consulting, und die hat dir gesagt, es gibt diese NKI, an der sie gerade arbeiten, und das soll gerade mit dieser, das ist einfach Next Level Shit. Und auf jeden Fall, dass die, der IQ der KI ist jetzt Albert Einstein. Und der IQ der KI in 2 Jahren, also so, was für ein IQ hatte Albert Einstein? 160?
Ja, das kann man so nicht bemessen.
Ja, aber IQ so.
Ist, ja. Aber intelligent, ja, es ist intelligent.
Genau.
Natürlich.
40.000.
Ja, so funktioniert KI, also funktioniert IQ nicht. IQ ist,
ja,
ist,
aber
gedor-
für die
ist
als
gedeckelt,
Relation.
Aber, ich weiß, aber Relation, ja, kann man das
ja,
wahrscheinlich
als Relation.
So sagen. Also das sagt man schon, dass die Intelligenz, also die kognitiven Fähigkeiten der KI in den nächsten Jahren beginnen werden, die KI oder die Intelligenz aller Menschen zusammen zu übersteigen.
Das ist
und
killer.
Und das ist natürlich, also Elon Musk, auch ob man ihn mag oder nicht, wurde vor ein paar Tagen gefragt, das ist schon länger ein Interview, 2 Monate oder so, hat man ihn gefragt, wie hoch glauben Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Killerroboter die Menschheit ausrotten? Und er so, 10-20%. Ich so, was? Hast du gerade ein Fünftel gesagt? Hast du gerade gesagt, ist eine Fünftel Chance, dass die Roboter, die wir gerade konstruieren, in die wir in ein paar Jahren KIs einbauen, uns vernichten werden? Und er hat gesagt, ja, also das ist halt einfach möglich.
Ja, aber trotzdem ist genau das Gleiche wie mit der Python. Weißt du, 10% Überlebenschance, trotzdem sagst du nicht, ich steig mit dir rein. Weißt du?
Ja, 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 aber wir steigen mit der Python nicht ins Becken, aber wir steigen mit der
mit
KI.
Der KI
also Roboter,
steigen wir, genau.
Wir bauen gerade Roboter, so, ne? Und ey, Alter, du bist genauso wie ich, Kind der 90er. Du hast damals auf VHS-Kassette Terminator 2 geguckt, oder? Und Terminator 1 wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja, Alter, das war Zukunftsmusik, das war ein Scherz. Ja, iRobot, genau. iRobot geht ja um die ähnliche Frage, ne? Was passiert, wenn die Roboter entscheiden, uns auszulöschen? Und ey, boah, ich finde, also wenn jemand, der so tief in dieser Forschung drin ist, der so viel Ahnung davon hat wie Elon Musk, man mag den ja nicht mögen und der Typ ist wirklich creepy in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, dass er sich damit relativ gut auskennt. Wenn der einfach aus der Pistole geschossen 20% sagt, dann sollten wir sofort damit aufhören, die Dinger zu bauen. Ist ja auch nachvollziehbar. Stell dir mal vor, du baust 100.000 Androiden mit einem menschlichen Bewusstsein und die entscheiden sich dann halt gegen dich vorzugehen. So, das ist, da ist dann nicht mehr viel zu machen, weil die sind uns halt eigentlich in allem überlegen. Schneller, ja, aber, schlauer.
Aber wir denken immer negativ. Weißt du, es kann ja auch richtig positiv werden.
Ja, hat Musk auch gesagt. Es kann auch in eine Art Paradies führen, in dem niemand mehr arbeiten muss, weil alles von Robotern übernommen wird.
Und alles wird von denen erledigt, weißt du, so die ganzen,
alle Scheißjobs werden von denen erledigt. Alle.
Ja, oder auch die Erforschung des Weltalls, Digga. Weißt du, wir können ja zum Beispiel in gewisse Bereiche des Weltalls können wir ja nicht hin, weil unser Körper das nicht mitmachen würde. Aufgrund von radioaktiver Strahlung, aufgrund der Beschleunigung. Das Ding ist ja auch zum Beispiel, wir Menschen, wir können ja gewisse, also wir könnten in sehr hohen Geschwindigkeiten reisen. Aber weißt du, was uns daran hindert?
Wir Alter.
Dass wir eine hohe Geschwindigkeit erreichen, die Beschleunigung. Also nicht die Geschwindigkeit ist das Problem, sondern die Beschleunigung, dass wir auf diese Geschwindigkeit kommen. Weißt du?
Okay.
Das ist das, was bei uns, weil wenn die im Weltall sind, flitzen die auch mit 25.000 km/h durch die Gegend. Aber dieser Punkt dahin, diese Beschleunigung, die ist halt heftig. Und das könnten ja zum Beispiel Roboter machen oder halt auch so die harten Jobs, Digga. Komm, meine Cousins, klar, man ist dann arbeitslos, aber es würde ja dann andere Konzepte geben, dass die Leute Geld verdienen oder irgendwas entsteht, aber ich weiß nicht, also so Pro und Contra, aber guck mal, mein Cousin schafft in der Gießerei, Alter. Weißt, also,
ja, das halt, wird keiner mehr machen müssen, natürlich.
Ja,
ne?
Also solche Sachen halt, weißt du, wo du sagst, okay, also wirklich unter harten Umständen, Bergwerk oder solche Jobs sind schon heftig. Und ich glaube halt, dass wir auch sehr viel entdecken könnten und vielleicht auch irgendwann Sex haben mit Robert Kanzmann.
Das auf jeden Fall, das war der Wichtigste, dass wir auf jeden Fall irgendwann, also, dass wir irgendwann Roboter bumsen können.
Ey, was glaubst du, wie hoch, guck mal, jetzt machen wir mal das Spiel anders. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Alter,
bei der Militärparade von Donald Trump.
Heißt der Nase,
also da ist ja gerade, es gibt doch gerade die Militärparade für Donald Trump, die er sich gewünscht hat zu seinem Geburtstag. Ja. Da laufen Roboterhunde mit. Da laufen gerade Roboterhunde mit.
Aber also die gibt es ja schon seit 15 Jahren, Alter.
Ja, aber die Dinger sind ja besser geworden. Also viel, viel, viel besser so. Viel besser.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass die ersten Kampfroboter, die wir sehen werden, also die wirklich dann richtig im Krieg eingesetzt werden, im Moment sind die ja für Aufklärung und Bomben entschärfen und so. Aber die ersten Viecher, die wirklich übers Schlachtfeld rennen, um Leute abzuknallen oder zu... Gibt's schon, aber die werden größtenteils halt eher in dieser Form unterwegs sein, weil das halt einfach viel stabiler ist, wenn das auf vier Beinen läuft, als auf zwei.
Ja, klar. Ja. Und warum sollen die auf zwei Beinen laufen?
Ja, genau. Die müssen ja nicht auf zwei Beinen laufen.
Boston Dynamics heißt Boston die Firma.
Genau, die bauen diese Klamotten. Klingt eigentlich ganz nett, Boston Dynamics. Ist das aber ein geiler Name. Boston, wir sprengen euch aus eurer Höhle raus. Es ist schwierig. Du wolltest gerade noch was anderes
sagen. Ja, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, ohne zu sterben? Wir können ja mal die Tiere durchgehen. Dass du es schaffst, dem sein Arschloch anzufassen mit dem Zeigefinger. Aber ohne, dass du stirbst.
Ist unterschiedlich. Die Arschlöcher sind halt zu unterschiedlich erreichbar, ne?
Ja, deswegen meine ich ja auch. Also zum Beispiel, guck mal.
Ich glaube, ein Elefant ist relativ easy. Also wenn man so von hinten, wenn man leicht tickeln will, ist, glaube ich, merkt er nicht.
Ja, wenn er sich dann draufsetzt, ist scheiße. Aber in dem Moment, wo du ganz gut... Was glaubst du, welches Tier hat ein Krokodil? Krokodil hat auch sehr schwer zugängliches Arschloch.
Naja, Krokodil gehören ja zu den Reptilien, haben Kloaken. Das heißt, deren gesamter
ist auch Geschlechtsorgan. Ausscheidung.
Genau. Geschlechtsorgan, da wird rausgekackt, gepisst, da kommt alles raus.
Die Hühner.
Schwierig. Du müsst ja tauchen unter das Krokodil, weil sonst, also du könntest ja schwer jetzt am Boden liegendes Krokodil fingern. Das wäre seltsam. Dementsprechend, du müsstest erst tauchen, müsstest unter das Krokodil kommen, dann die Kloake anfassen und dann wieder auftauchen, ohne dass das Krokodil dich killt.
Können wir vielleicht Arschloch lassen und nicht Kloake sagen, weil das macht dann das Spiel kaputt?
Okay, dann bleiben wir bei Arschloch, wenn dir das wichtig ist. Okay, kannst du das jetzt
nochmal, kannst du deinen letzten Satz nochmal bitte mit Arschloch sagen?
Was? Du müsstest unter das Krokodil tauchen und dann sein Arschloch anfassen. Worum geht es jetzt?
Das hört sich schon viel wissenschaftlicher an.
Das ist viel wissenschaftlicher dann, ja. Dass der Freude daran hat, weißt du?
Ich liebe das so sehr. Das ist für mich die beste Freude. Ey, aber glaubst du, Basti, dass diese Roboter, aber jetzt mal, jetzt hast du wirklich diese Angst oder ist das jetzt wieder die Bastian Bielendorfer Angst? Weil du hast ja auch, weil voll viele haben mir geschrieben, ja, ich höre gerade eure alten Folgen und Basti hat wieder voll Panik geschoben.
Sekunde mal. Also die ganzen Leute, die dusselig sind und jetzt so tun, als wenn Corona an uns vorbeigezogen wäre. Ja, aber Corona ist so verlaufen, weil die Regierungen der Welt in einem seltenen Zufall mal zusammengearbeitet haben. Und Corona hätte auch in eine ganz andere Richtung mutieren können. Und dann wären wir mal alle richtig schön in den Arsch gefickt gewesen.
Trotzdem hast du Angst gehabt. Es wird alles nicht mehr so
sein. Naja, also sagen wir mal, das stimmt gar nicht. Ich habe nie gesagt, also ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass wir in ein ganz normales Leben zurückkehren, in dem nichts... Also in dem sich nichts verändert hat, was ja irgendwie ein bisschen so passiert ist. Ich habe gestern noch hier gespielt in einem proppevollen Saal, wo die Leute eng beieinander saßen. Keiner hatte eine Maske auf.
Zu meinem Swingerclub.
Im Swingerclub. Ich habe davor gespielt, ein paar hatten so eine Federmaske auf, aber das hilft ja nicht gegen Infektion. Oder es gibt halt die Möglichkeit, dass die Leute für viele Jahre von der Nummer so traumatisiert sind, dass sie halt einfach zum Beispiel nicht mehr zu Großveranstaltungen gehen. Aber ich bin damals, wenn du mich nach dem Bauchgefühl gefragt hättest, auch eher davon ausgegangen, dass es wieder in die Normalität zurückgeht, weil Menschen halt super gut darin sind, Vergangenes in die Vergessenheit geraten zu lassen.
Ist so. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Guck mal, wir hätten die 50er Jahre ausgesehen, wenn die Leute nicht gesagt hätten, ey, jetzt wird angepackt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Stell dir mal vor, in den 50ern hätten die Leute noch über den Weltkrieg und die Auswirkungen und so nachgedacht. Haben sie natürlich schon. Es gab natürlich Menschen, die Depressionen hatten und darunter gelitten haben, was da passiert ist. Aber grundsätzlich waren die Leute wieder in der Lage, nach vorne zu gucken. Und trotz schrecklichster Erlebnisse auf beiden Seiten irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Der Mensch ist ziemlich gut im Vergessen.
Was hast du gerade gesagt?
Du bist sowieso, ne? Du hörst mir immer nur mit einem Ohr zu, dementsprechend. Du bist auch ziemlich gut zum Zuhören.
Ja, Basti, aber ich sag dir seit Jahren, ich hab ADHS, Digga. Manchmal redest du mit mir, du sagst was und in meinen Gedanken höre ich den ersten Gedanken und denke in eine andere Richtung und bin dann dort. Weißt du?
Vielleicht bist du einfach nur dumm.
Ja, das ist ja eine andere Bezeichnung dafür. Ja. Also du
ADHS jetzt, ist übrigens als Diagnose bis heute, soweit ich weiß, im ICD-10 nicht aufgeführt. Ja. Also es gibt ADHS zumindest als Störungsbild in der klinischen Psychologie gar nicht. Das ist so ein Ding, was ICD, aus irgendeinem...
International ICD-10. Classification of Diseases.
Genau, International Classification of Diseases, genau. Da ist die, und die neueste Phase, ich weiß nicht, ob es mittlerweile 11 gibt, aber zu meiner Zeit damals gab es 10, da war ADHS nicht als Störungsmuster anerkannt. Weil es bis heute nicht so richtig.
Narzissmus
auf jeden Fall.
Nicht als Krankheit.
Digga, da ist doch ein Bild von dir daneben, wie du lustig winkst aber und auf ein Foto von dir selber onanierst.
Ja, aber Narzissmus ist nicht als Krankheit aufgelistet. Bei ICD-11 nicht.
Naja, gut, aber Narzissmus muss ja auch nicht unbedingt eine Krankheit sein. Also Narzissmus.
Nee, als eine Persönlichkeitsstörung. Also es wird nicht aufgelistet als eine einzelne Persönlichkeitsstörung.
Wahrscheinlich als Anteil so von Psychopathie oder sowas. Dann schon.
Wahrscheinlich. Aber
nur Narzisst zu sein, ist das schon eine Persönlichkeit? Also Jeremy Fragrance, ist der persönlichkeitsgestört? Robert Geist, ist es persönlichkeitsgestört?
Ja, aber so? Ich glaube ja, wobei Robert Geist ist ja.
Dieter Bohlen. Dieter Bohlen findet sich auf jeden Fall richtig geil. Das kann ich dir garantieren.
Ja, aber das ist ja nicht Narzissmus. Narzissmus ist ja nicht, dass du dich geil findest. Das sind ja narzisstische Züge. Also die Akzentuierung des Narzissmus ist ja, es sind ja ausgeprägte Akzentuierungen. Aber es ist ja nicht, dass er ein Narzisst ist.
Ich kann niemanden diagnostizieren, ohne ihn persönlich zu kennen und ja, mich länger damit zu beschäftigen. Das wäre jetzt aber, es gibt Menschen, die haben zumindest Anteile des, also wo man sagt, das würde mich sehr wundern, dass wenn man bei einer Evaluation dieser Person keinen Narzissmus finden würde. Und ich habe mich lustigerweise relativ viel mit Narzissmus beschäftigt, auch im Studium und so und auch danach mal, weil ich jemanden kenne, der unter Narzissten aufgewachsen ist. Und das ist super schwer.
Genau.
Wenn deine Eltern Narzissten sind oder wenn ein Elternteil Narzisst ist, ist das eine so massive Auswirkung auf dein Leben, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das sind Menschen, die ihren Kindern immer das Gefühl geben, nicht zu gereichen, nicht genug zu tun, nicht gut genug zu sein und die alles, was ihre Kinder Gutes machen, auf sich selber projizieren. Und Narzissten sind in so sozialen Systemen unglaublich problematisch, weil die besonders ihre Kinder für Jahre traumatisieren können. Narzissten sind wirklich schlimm für ein Kind.
Ja, aber es hängt ja immer davon, also man muss ja immer unterscheiden. Also es gibt ja so die narzisstische Persönlichkeitsstörung und die histrionische, die wird ja auch immer, also oft, manchmal haben die Leute eher eine histrionische Persönlichkeitsstörung als narzisstische und eine psychopathische Persönlichkeitsstörung. Eher, aber die narzisstische, das ist sehr schwer. Da gibt es auch den Professor Aschok, der hat da geile
Professor
Videos.
Professor Aschok.
Ja, muss ich mal reinziehen, Alter, bei YouTube.
Ich dachte immer, das wäre ein Zusatzcharakter bei Mortal Kombat gewesen. Aschok, ja. Der Zerstörer.
Aschok, nee, das ist der Bruder von Ascher.
Ja, der Bruder Ascher. Von Ascher, genau. Der kommt Ascher, mit seinen kleinen Kirschen kommt er immer um die Ecke.
And the time of brother, Aschok. And the doing of my man, doing of... Nee, aber es ist sehr geil, das so wie du auch schon gesagt, aber guck mal, das Ding ist ja bei einem Narzissten ist ja auch so, diese Entstehung des Narzissmus ist ja auch oft passiert ja viel in der Kindheit dieser Leute, weißt du? Das haben ja viele Narzissten geheim, also gemeinsam, dass sie selber zum Beispiel eine schwere Zeit durchgemacht haben. Oder keine Anerkennung hatten.
Ja, gut, aber es ändert ja nichts daran, was. Also
ja, aber deswegen bist du auch so manipulativ. Weißt du, Narzissten sind ja auch sehr. Also, warte mal, man muss ja unterscheiden. Wir reden immer vom Narzissten. Aber jeder Mensch hat narzisstische Züge. Du hast narzisstische Züge, ich. Jeder Künstler braucht narzisstische Züge. Jeder Geschäftsmann braucht ausgeprägte narzisstische Züge, um nach vorne zu kommen. Weißt du? Also sonst würden wir ja gar nicht da stehen, wo wir stehen. Also deswegen, aber es ist ja immer diese Schwelle von erfolgreich, Also Ehrgeiz oder ich gehe über Leichen, um meine Ziele zu erreichen.
Ja, weißt du? Aber es gibt halt, niemand ist gleich. Und also Persönlichkeitsstörungen etc. haben immer unterschiedliche Ausprägungsgrade. Aber das, was Narzissten vereint, oder was Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen vereint, ist, dass sie sehr wenig Empathie für andere haben, dass sie sehr kompromisslos sind bei dem Streben nach Erfolg und dass sie mit Kritik nicht umgehen können. Und das ist, besonders wenn man als Kind unter so jemandem aufwächst, unglaublich schwer. Ich habe das ja bei Menschen in meinem Umfeld mitbekommen, weil deren Eltern oder besonders deren Elternteil, der Narzisst ist, diesen Kindern einfach einen lebenslangen Schaden zugefügt hat. Lebenslang, weil diese Kinder immer das Gefühl hatten, nicht zu genügen, egal was auch immer sie getan haben. Und dass der Narzisst, also der Elternteil, der Narzisst ist, dann auch immer seine Gefühle über die Gefühle der Kinder gestellt hat. Und das ist ganz schrecklich für ein Kind.
Absolut, absolut.
Also uns hören bestimmt auch Leute zu, deren Eltern oder Elternteile Narzissten sind. Und oft ist es bei solchen Strukturen so, dass man das nicht heilen kann, sondern dass es dann irgendwann, wenn die Kinder erwachsen werden oder älter werden, die wirklich den Kontakt zu dieser Person komplett beenden. Also komplett.
Ja, aber das im Gegenteil, guck mal, ein Narzisst hat ja aber auch diese verletzliche Komponente. Das ist ja bei ihm ist ja immer dieses Auf und Ab. Und das Problem beim Narzissmus ist ja eigentlich, dass, also du hast ja dieses Idealbild von dir. Der Narzisst hat dieses Idealbild, ich, der Unantastbare, der Tolle, der Beste, ich muss auf dem Cover vom Forbes Magazine, müsste ich eigentlich stehen, ich müsste doch diese und die Position haben. Und dann hat er aber noch seine, ich bin nichts wert, alles ist scheiße, es geht alles den Bach runter. Diesen Modus hat er auch.
Ja, aber nicht
und
so wirklich.
Das Problem ist, das hat eine Psychologin, habe ich letztens einen Podcast gehört, warte, wie heißt sie nochmal? Die hat das nämlich richtig geil.
Am Ende ist es immer Lydia Benecke, es war Lydia Benecke.
Nee, Diplompsychologin Franca Cerutti bei Psychologie to go. Ja, und die sagt dann halt, dass das Problem bei Narzissten oft ist, dass dieses Ideale, die ideale Komponente und diese Ich bin down Komponente keine richtigen Bezüge zueinander haben. Und das ist auch ein sehr großes Problem. Weißt du? Dass du von diesem Down, auf dem du bist, und von diesem Up, auf dem du bist, dass die keine richtige Connection haben. Und deswegen diese Balance, diese Mitte halt fehlt. Und du daraus resultierend, wenn du dich scheiße fühlst, dir dann alles egal ist und du dann gewisse Entscheidungen triffst.
Na, was sollen wir beiden Eiermänner eigentlich sagen? Wir sind im wahrscheinlich narzisstischsten Job der Welt unterwegs.
Ah ja,
wir sind
absolut.
Einzelkünstler, die auf der Bühne stehen und von Menschen beklatscht werden. Wir sind nicht mal eine Band, Digga. Wir sind nicht mal Led Zeppelin oder so. Wir stehen da ganz alleine. Wir sind ganz alleine auf dem Poster. Und ich glaube, es gibt keine Branche, in der ich hätte arbeiten können, in der man mehr auf Narzissten trifft als die Comedy. Das ist, glaube ich, bei uns fast schon, also ich glaube, narzisstische Persönlichkeitszüge sind wahrscheinlich schon, also sind schon Berufsvoraussetzungen in dem, was wir tun.
Ja.
Weil du brauchst schon ein überhöhtes Selbstbild, um dich überhaupt zu trauen, dich dahinzustellen. Und wahrscheinlich, also ich kenne sehr nette Kollegen, ich kenne sehr schreckliche Kollegen in unserem Job. Schreckliche Menschen, wo du wirklich so denkst. Und das Erstaunliche ist, dass diese schrecklichen Kollegen, die wirklich zu den schlimmsten Menschen gehören, die ich jemals getroffen habe, von den Leuten trotzdem mit vollem Herzen geliebt werden. Weil Narzissten meistens auch unglaublich gut drin sind, sich zu tarnen. Und zum Beispiel besonders bei so Familienkonstrukten, in dem Fall jetzt von dem Narzissten, den ich kenne, von dem Mann, der ist der wahrscheinlich netteste, umgänglichste, hilfsbereiteste, tollste Typ, wenn es um die Nachbarn geht, Verwandte, Freunde. Niemand würde jemals ahnen, dass der seine eigenen Kinder wie Scheiße behandelt. Aber tut er.
Und, aber es gibt ja diese, also aber man muss ja, guck mal, die Narzissten, es gibt ja drei Formen von Narzissten. Es gibt ja die erfolgreichen Narzissten, dann gibt's die gescheiterten Narzissten und die erfolglosen Narzissten.
Da sind wir.
Weißt du, die, aber die gibt's ja auch. Also es heißt ja nicht, dass jeder Narzisst gleich im Vordergrund steht und sich so, aber so wie du schon sagst, sind halt hardcore manipulativ. Und jeder von uns hat solche Akzentuierungen und auch sehr ausgeprägte. Aber ich finde es halt ein bisschen inflationär in letzter Zeit, wenn die Leute sagen, das ist ein Narzisst. Nein, das ist kein Narzisst. Er hat ausgeprägte narzisstische Akzentuierungen, aber er ist kein Narzisst. Und heutzutage sagt ja jeder, das ist ja eine Diagnose. Weißt du, so, er ist ein Narzisst. Also der ist ganz klar. Nee, Er hat in der Form ausgeprägte Akzentuierungen. That's it. Und,
ja, das gehört halt einfach, das gehört jemand anderem, das zu beurteilen. Dafür gibt's halt Ärzte und Psychiater. Aber genau. Es gibt schon Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich aus Ferne die Diagnose unterschreiben würde, dass es sich dabei um einen Narzissten handelt. Und auch in der Medienbranche. Wobei die Medienbranche das natürlich, es ist das perfekte Feld für so jemanden. Also wenn du ein erfolgreicher Narzisst bist, ist natürlich, es gibt ja nichts Geileres. Also in welchem Job kriegst du mehr äußere Bestätigung als in dem, was wir tun? Gestern Abend noch, ich stehe auf der Bühne, 500 Leute klatschen. Ey, das ist natürlich Butter für die Seele. In keinem anderen Job außer Berufspilot klatscht irgendjemand für dich. Das ist einfach so.
Aber guck mal, darf ich dir ganz kurz ein paar Punkte vorlesen? Die jetzt zum Beispiel, also in der empirischen Forschungsliteratur zu Narzissmus sind es so die einzelnen Positionen, die man im Narzissten, und guck mal, wie du das jetzt selbst bei dir einschätzt. Also ich kann dir zum Beispiel, eine erhöhte Kreativität ist zum Beispiel, haben wir beide, ein starkes kompetitives Verhalten.
Hätte ich jetzt gesagt, gar nicht, stimmt aber gar nicht. Ich bin eigentlich sehr kompetitiv. Stimmt.
Natürlich, wir sind beide sehr kompetitiv. Jeder, das ist ja das, was ich meine. Oder eine Tendenz, ihre akademischen Fähigkeiten zu überschätzen. Eine Tendenz, ihre Attraktivität zu überschätzen, die Neigung, mit ihren Leistungen zu prahlen und sich arrogant zu verhalten.
Also bin ich ganz ehrlich, da sehe ich mich gar nicht. Also ich überschätze weder meine geistigen Fähigkeiten noch meine optischen. Das tue ich nicht. Also bin ich raus.
Ja.
Ich halte mich für einen richtig hässlichen Bastard. Ich bin ehrlich, ich bin eine 4 von 10.
Ja, aber ich sag ja nicht, dass du das jetzt bist. Also ich lese es jetzt nur vor.
Ah, du liest es vor, ja. Okay.
Einfach nur ein starkes Bedürfnis, bewundert zu werden, ein Gefühl, anerkannt zu werden, Selbstbezogenheit oder hier ist zum Beispiel das fand ich auch sehr interessant, eine erhöhte Impulsivität, das habe ich zum Beispiel,
minimal.
Erhöhte Tendenzen, sich als besser einzuschätzen. Aber so wie du schon gesagt hast, guck mal, sogar Psychotherapeuten, Psychologen, Professoren, die sagen, hey, ich muss mich mit diesem Menschen unglaublich lang auseinandersetzen. Die füllen dann, die gehen komplette Bögen durch. Das muss ausgefüllt werden, ausgewertet werden, unzählige Gespräche und dann am Ende zu sagen, sie haben die
Sie
und
sind
die
ein Arschloch.
Nee, aber
Sie sind ein Arschloch.
Ich finde es halt nur schade, dass man heutzutage halt immer gleich das alles so inflationär. Deswegen geht einfach in den Zoo, fasst Tieren ans Arschloch.
Richtig.
Und sobald die sich zu euch umdrehen und sagen, danke Bruder, dann weißt du, es ist kein Narzisst.
Es ist ein Gebertyp. Das ist ein Gebertyp. Wenn ihr einen Grizzlybären trifft, der Arschloch hinhält, dann könnt ihr sagen, das ist auf jeden Fall kein Narzisst. Der macht es gerne.
Und
das
ich wollte euch nur sagen, 1000 Euro Belohnung für denjenigen, der Bastian Bielendorfer mit dem Zeigefinger seinen Arschloch berührt und das wir auf Video aufnimmt. Ich zahle dem 1000 Euro. Nur so.
Oh mein Gott. Dir ist schon bewusst, dass jetzt irgendwelche Spackofanten hinter mir herlaufen und
versuchen,
mir die Hose
Digga.
Zu fassen.
Aber die müssen das Arschloch berühren, nicht die Hose. Also
das ist schon. Ich habe ja nie eine Hose an, deswegen wird das einfach. Nein, Leute, ich freue mich schon drauf, wenn ihr mein kleines Butthole fingert. Passt auf euch auf, das war die neue Folge
bei Einfluss
und Backlava. Tschüss, tschüss und Finger weg vom Silberrücken.